Hallo liebe Geschwister, Überraschung, jetzt stehe ich hier. Wir hatten letzte Woche angekündigt, dass jemand anders predigen soll. Sein Name ist Ralf Schönfeld und ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht mehr, um 12 oder 14 Uhr, so um den Dreh, hatte ich ihn nochmal angeschrieben und da hat er gesagt, er kann leider nicht kommen. Er wird am Montag operiert. Und ist gerade auch krankgeschrieben. Deswegen vielleicht beten wir auch im Hintergrund für ihn. Wir wissen nicht genau, was jetzt los ist. Das ist auch sehr privat. Da muss er sich nicht dazu äußern. Aber er ist nicht gekommen, weil er verschlafen hätte, sondern da liegt was dahinter. Deswegen darf ich heute nochmal hier sein. Ne? Wer sich vielleicht an die Predigt letzte Woche erinnert, wir werden was anderes machen heute. Und ich will die Predigt heute mit etwas ganz Aktuellem einleiten. Nämlich ist vor anderthalb Wochen etwas ganz Spannendes passiert. Für jeden, der sich mit Sport auskennt und der Sportenthusiast ist, der wird es vielleicht mitbekommen haben. Ein Mann, ohne Seil, ohne nichts, berghoch. Also es war kein Berg. In dem Fall war es ein Wolkenkratzer. Der junge Mann mit Namen Alexander Honnold hat in Taipei, einen Wolkenkratzer erklommen, 101 Etagen. Von außen die Fassade, wie Spider-Man, einfach hochgekraxelt. Dieser junge Mann macht viele solche Sachen, die sportlich total ambitioniert sind. Ich glaube, es war 2017, da ist er ohne Seil im Yosemite Park in Amerika an einer Granitwand bergauf geklettert. Waren locker 700-800 Meter Granitwand, wo ich mich frage, wo hält der sich da fest? Aber es zeigt noch einmal, wozu auch der menschliche Körper imstande ist. Vor vielen Jahren, also kurze, weil ich gerade bei Sport bin, kurze Nebennotiz. Es gab einen Rekord, der gebrochen wurde vor ein paar Jahren von einem Mann namens Eliud Kipchoge. Der Mann ist die Marathondistanz von 42 Kilometern unter 2 Stunden gelaufen. Unter 2 Stunden ist der 42 Kilometer gelaufen. Weltrekord wurde nicht anerkannt, weil das künstliche Bedingungen waren in einem besonderen Event. Er wurde geschützt von Läufern, die den Wind abgehalten haben. Ein Auto ist vorgefahren, um das richtige Tempo vorzugeben. Deswegen zählte das jetzt nicht. Aber allein die Vorstellung, dass das möglich ist, Wahnsinn. Zurück zu Alexander Honnold. Ein junger Mann, ambitioniert, hat Träume, weil er sich sagt, ich möchte etwas schaffen, das zuvor keiner geschafft hat. Die Wand im Yosemite Park, die Granitwand, die wurde vor etlichen Jahrzehnten erklommen. Und das innerhalb von Wochen, wo sich Menschen mit Ausrüstung, mit allem drum und dran, Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter hochgetraut haben. Heute ist diese Strecke bereist. Da sind regelmäßig Kletterer unterwegs, die sich die Mühe aufnehmen, um zu sagen, da klettere ich hoch. Aber hat ja schon alles jemand gemacht. Aber jetzt so eine riskante Aktion, diese steile Wand an Granit, ist ja schon auch mit Ausrüstung schwierig. Die hat er 2017 ohne Seil erklommen. Einfach sein Körper, ein Stück Kalk für die Hände, damit die nicht so feucht sind. Und dann innerhalb von Rekordzeit dort hoch. National Geographic hat das dokumentiert, aber da kamen auch ethische Fragen auf. Darf man sowas filmen? Darf man filmen, wie da jemand hochklettert mit dem Risiko, wenn der einen Fehler macht, ist der tot. Der fällt aus dem Bildschirm. Was machst du dann? Sehr, sehr riskant. Da hat auch schon National Geographic gesagt, das machen wir nicht live. Wir dokumentieren das, schneiden das zusammen und veröffentlichen es dann. Jetzt war es aber so, dass vor anderthalb Wochen der Streaming-Anbieter Netflix gesagt hat, das, was der junge Mann in Taipei macht, mit dem Hochhaus und in 101 Etagen, das werden wir live streamen. Damit alle Menschen die Möglichkeit haben, das zu sehen. Zurück zur Predigt. Ja. Jedenfalls, Menschen nehmen keine, sie scheuen keine Kosten und Mühen, um Rekorde zu brechen. Um etwas zu leisten, das sie für immer in die Geschichtsbücher bringen wird. Jetzt leben du und ich in einer Welt, die sehr bequem ist. Das war früher anders. Wenn wir vor 100, 200 Jahren zurückdenken, war die Welt schon mühsamer. Wenn wir 500 Jahre zurückdenken, war sie noch mühsamer. Wenn wir 1000 Jahre zurückdenken, vielleicht noch mühsamer. In der Zeit der Autoren der Bibel war es eine ganz andere Landschaft. Es war eine ganz andere Welt, in der sich die Menschen befunden haben. In einer Welt, die Menschen haben in einer Welt gelebt, in der auch die Götter an Orten zu finden waren, die abgelegen und hochgelegen waren. Wenn ihr euch an Filme erinnert, in denen Menschen, also heidnischer Kulturen, ihre Götter aufsuchen, wo gehen die meistens hin? Meistens gehen die auf einen Berg. Auf einen Hügel, auf einen Berg. Warum? Weil da ist der Tempel. Die Tempel der Götter sind an den Bergen gelegen. Warum? Weil schon immer die Vorstellung bestanden hat, dass an den Bergen Gott näher ist. Gott ist dir nahe an den Bergen. Und selbst in der Bibel sehen wir, dass Berge eine enorme Bedeutung spielen, wenn es um Begegnungen mit Gott geht. Am Berg Horeb, der Berg Moria, der Berg Sinai. Alles enorm bedeutsame Berge in der Bibel, an denen Menschen Gottes Begegnungen haben. Und wenn wir uns allein erinnern, ne, wie Mose in 2. Mose Kapitel 19 immer wieder hoch und runter läuft, bergauf, bergab, um zu mediieren zwischen dem Volk und den Menschen, wird deutlich, Gott ist da, aber es gibt noch eine leichte Distanz zwischen Gott und den Menschen. Das war nämlich in der Antike ein gängiger Gedanke. Wir leben hier in der physischen Welt, während die Götter in einer anderen Welt leben. Einer Welt, die wir als sterbliche Menschen nicht überbrücken können. Es gibt keine Gelegenheit für dich, in diese unsichtbare Welt einzugreifen, weil die Trennung zwischen diesen beiden Dimensionen für Menschen nicht umkehrt. Das geht nicht. Ein Mensch kommt nicht in göttliche Dimensionen. Deswegen, wenn Paulus hinausgeht zu den Heiden und anfängt zu predigen, Jesus, der Sohn Gottes, sei vom Himmel herabgekommen, sei Mensch geworden, sagt er doch, das war den Heiden eine Torheit. Den Juden war es ein Ärgernis und den Heiden war es eine Torheit. Warum? Weil die Kategorien zwischen göttlich und menschlich getrennt waren. Die Götter können gar nicht auf die irdische Dimension kommen. Deswegen war die Zeit im Alten Testament, in der es auch viele heidnische Götter gab, verbunden mit Mühe, mit Anstrengung. Es gibt einen Film, der Film heißt 300, in dem der König Leonidas den Orakel von Delphi befragt. Und im Film wird deutlich, wie viel Mühe er hat als König, hinaufzukommen, um an den Tempel heranzukommen, muss er diese Wand hochklettern. Ähnlich wie Alexander Honnold 2017 die Granitwand hochklettern, muss auch Leonidas, der König, diesen Berg hoch. Mit aller Mühe, mit aller Kraft muss er da hoch. Und dann kann er den Rat von Delphi befragen, der ihm dann sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Und er richtet sich an den Rat. Was will Gott in der Bibel eigentlich kommunizieren? Ich möchte heute gemeinsam mit euch 3 Bibelstellen mir anschauen. Von dem größeren Plan, der größeren Absicht, die Gott für dich und für mich hat. Weil die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist nicht nur, was macht Gott, sondern warum macht er das? Wir sagen, Jesus Christus geht ans Kreuz, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Die Frage, warum? Die müssen wir beantworten können. Was macht er? Er wird Mensch, er geht ans Kreuz, er stirbt für unsere Sünden, er nimmt unseren Platz ein. Warum er das macht? Es gibt diese eine Dimension, die uns allen bekannt ist, die Dimension Liebe, weil er uns liebt. Aber ich möchte heute genauer in diese Liebe tiefer reinsteigen, um mit euch etwas zu ergründen, was Liebe denn bedeutet. Der erste Bibeltext steht in 2. Mose Kapitel 25, Vers 28 und 29. Es ist die Zeit nach dem Berg Sinai, die 10 Gebote wurden gegeben und im Rahmen dieser 10 Gebote hat Gott etliches, was er seinem Volk noch beibringen möchte. Die Kapitel 25 und weitere, dann auch das gesamte 3. Buch Mose mit all den Anforderungen und den Gesetzgebungen für ziviles Leben und dergleichen. Warum gibt er das alles? Er gibt es hier in 2. Mose 25, Vers 28 in einem Satz wieder. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Ein unscheinbarer Vers. Ein unscheinbarer Vers, warum? Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen. Die Implikation ist, jetzt gerade tut er es noch nicht. Er will unter ihnen wohnen, in der Stiftshütte, im Tempel, will er unter dem Volk Gottes sein. Warum war das notwendig? Es war notwendig, weil seit dem Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3 ein Riss zwischen Gott und Menschen existierte. Ein Riss, der die Menschen immer weiter weg von Gott und der Quelle des Lebens gezogen hat. Und Gott, der sagt, ich will diesen Zustand nicht weiter tolerieren, ich will eine Lösung schaffen, formuliert diese Lösung darin, dass er bei seinem Volk ist. Bei seinen Kindern will er sein. Und das Konstrukt, das Gott sich überlegt, im Kontrast zu den heidnischen Nationen, ist wie folgt. Während in den heidnischen Nationen die Menschen, wenn sie göttlichen Rat gesucht haben, etliches an Mühen und Kosten scheuen mussten, um zum Tempel zu gelangen, Gott entgegenkommen mussten, war es der Tempel Gottes, der mitten unter den Leuten war. Mitten unter diesem nomadischen Volk, vor allem während der Zeit der Stiftshütte, war die Stiftshütte das Zentrum des gesamten Volkes. Wenn das Volk also weiterzog von Stelle zu Stelle, dann war das Heiligtum, die Stiftshütte, immer der Mittelpunkt. Warum? Damit jeder vom Volk den gleichen Weg hatte zum Vater. Ebenerdig. In ihrer Mitte. Gott will unter seinem Volk leben. Er will, dass seine Gesellschaft Einfluss auf uns nimmt. Jetzt ist es so, dass man generell sagt, du bist der Querschnitt deiner 5 besten Freunde. Wenn du dir deine 5 besten Freunde anschaust, welche Qualitäten zeichnen deine Freunde aus? Warum begeben wir uns mit Leuten, die wir nicht mögen würden? Unsere Freunde sagen auch etwas über uns aus. Warum erwähne ich das? Gott will, dass seine Gegenwart Einfluss auf dich nimmt. Gott soll auf dich abfärben. Er will unter dir leben, bei dir sein. Das, was ihm so lange durch die Sünde verwehrt war, hat er nun auch im Alten Testament durch dieses Hilfsinstrument Tempel umgesetzt, bei seinem Volk zu sein. Beim weiteren Bau des Tempels, das werden wir jetzt nicht lesen, wird beschrieben, wie unter all den Artefakten und den Geräten und den Ortschaften im Tempel bei der Bundeslade der Sühnedecke mit zwei Cherubimen abgebildet werden sollte, zwischen welchen die direkte Gegenwart Gottes war. So wird in der Bibel beschrieben, dass dieses Allerheiligste im Tempel nur einmal im Jahr von einem Menschen, nämlich dem Hohenpriester, betreten werden darf, der für seine Sünden und die Sünden des Volkes erstmal Buße tun muss, damit er nicht stirbt. Und es gibt Erzählungen im Alten Testament, wo Menschen sich nicht daran gehalten haben und in der direkten Gegenwart Gottes gestorben sind. Gott ist heilig. Er will unter seinem Volk leben und er will, dass sein Einfluss auf die Menschen abfärbt. Jetzt sehen wir, dass das im Alten Testament war. Was ändert sich denn im Neuen Testament? Im Neuen Testament würden wir als Christen jetzt sagen, Jesus nimmt alles, was im Alten Testament auch mit dem Tempel beschrieben wurde, und schafft es nicht ab, sondern erfüllt es. Er erfüllt die Anforderungen des Tempels und des Gesetzes im Alten Testament und öffnet somit eine Tür. Und wie er das macht, wollen wir jetzt gemeinsam lesen. In dem nächsten Bibeltext im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium, und dort wollen wir lesen, Kapitel 15 und dort die Verse, den Vers 26 und 27. Johannes, Kapitel 15 und dort Vers 26 und 27. Hier heißt es, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. In Vers 7 von Kapitel 16 führt er diesen Gedanken weiter fort und sagt, Kapitel 16, Vers 7, ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glaubten, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und dann sagt er weiter, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Jesus beschreibt die Aufgabe des Heiligen Geistes als eine Zusammenführung von Gott und uns. Der Heilige Geist führt uns zum Vater. Und gerade ein paar Verse weiter, und damit lesen wir schon den letzten Text für heute. In 1. Korinther Kapitel 6. Ich gucke nochmal, wo war das? 1. Korinther, Kapitel 7. 1. Korinther, jetzt sehe ich, Kapitel 6, Vers 29. 1. Korinther 6, 29, wir werden den Vers kennen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Paulus verknüpft die Gedanken und sagt, du bist Gottes Eigentum. Du gehörst zu Gott. Und der Heilige Geist lebt in dir. Während früher die Tempel auf Bergen gelegen waren, die wir mühsam erklimmen mussten, Kraft unserer körperlichen Anstrengungen, sagt Paulus, hat sich das Bild gewandelt. Jetzt ist es so, dass sich die Türen öffnen und der Heilige Geist in uns Platz nimmt, in uns Raum einnimmt. Und Gott praktisch nicht mehr auf dem Tempelberg oben steht, sondern zu jedem Einzelnen kommt, die Distanz überbrückt und uns näher zu sich zieht. Ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wir erinnern uns an 2. Mose 25, Vers 8. Gott will unter uns leben. Das hat er schon immer gewollt. Die Sünde hat es ihm erschwert. Gott musste aufgrund der Sünde einen Umweg gehen. Aber er findet seinen Weg zu den Herzen der Menschen, zu dir und zu mir. Warum ist das alles wichtig? Es ist wichtig, weil wir in der Bibel die beste Botschaft aller Zeiten finden. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, dass Gott Verbindung zu dir und zu mir sucht. Die Botschaft ist, wir sind nicht auf uns allein gestellt, wir sind nicht verlassen. Wir haben Familie. Gott ist unser Vater. Wir gehören zu ihm. Gott liebt seine Kinder. In einer Welt, in der die Menschen vereinsamen. Es gibt den Ausdruck Einsamkeitspandemie, wenn man es ins Deutsche übersetzt, in der so viele Menschen einfach vereinsamen. Niemand, der sich für sie interessiert. Niemand, der sie mal anruft. Also Freunde und Bekannte sind vielleicht schon verstorben. Da ist keiner mehr, mit dem man Umgang hat. Und die Leere im Internet lässt einen nicht erfüllt zurück. Man hat 230.000 Freunde auf Facebook, aber keiner ruft dich an. Es ist nicht das Gleiche, wenn wir Menschen auf einer Liste irgendwo im Internet sehen oder uns anfassen können, miteinander reden können, uns berühren können, uns begegnen können, wenn wir Verbindung schaffen können. Sünde zerreißt Menschen untereinander. Und Gott heilt diese Zerrissenheit, womit? Durch Verbundenheit. Dort, wo die Götter Distanzen bauen und Barrieren schaffen, die niemand überbrücken kann, reißt Gott die Türen weit auf und lädt jeden Menschen ein, Verbindung mit ihm anzunehmen. Und durch die Führung des Heiligen Geistes lesen wir in der Bibel, muss uns bewusst sein, dass wenn wir Tempel des Heiligen Geistes sind, es Sachen gibt, die uns nicht gut tun, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Und da müssen wir vorsichtiger sein als Christen bei der Gestaltung unseres Lebens. Letzte Woche in der Predigt ging es ein Stück weit darum, wer darf mir was sagen, ne? Wer darf mir ins Leben reinreden? Wer darf Ansprüche an mich stellen? Wer darf mich herausfordern? Wer darf auch mal ehrlich und kritisch mit mir sein? Gott darf das. Und ich hoffe, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns so sehr lieben, dass sie uns doch mal anstupsen, auch wenn uns das nicht gefällt, damit wir gesund bleiben. Damit wir Gott nicht aus den Augen verlieren. Gott schickt seinen Sohn. Und wir wissen, was er macht. Er stirbt am Kreuz für die Sünden der Menschen. Warum macht er das? Ja, weil er uns liebt. Aber warum liebt er uns? Weil er Verbindung mit uns will. Wir gehören zu ihm. Wir sind Teil seiner Familie. Und jetzt ist das Spannende. Familie ist manchmal herausfordernd. Aber Familie hat enorm viel Potenzial zum Segen. Es ist die beste Schule. Es ist die beste Schule in der Familie, in der Gemeinde, bei all den unterschiedlichen Leuten, mit all den vielen Reibungspunkten zu erleben, dass wir immer noch Angenommene sind. Dass es Raum für jeden gibt, in der Familie Gottes. Jetzt wünsche ich mir, dass wir gerade im Kontext unserer Zeit verstehen, dass wir nicht mehr so viel Mühe aufwenden müssen, um zu Gott zu kommen, wie das früher der Fall war. So haben die Leute früher gedacht. Und das Evangelium Jesu Christi sticht über all diese Sachen heraus. Und ich würde sagen, es ist heute immer noch aktuell. Zu sagen, du musst Gott nicht, du musst den Berg nicht erklimmen, um Gott zu treffen. Kennt ihr Selbsthilfebücher? In 100 Tagen zum Experten oder wer weiß was. Also gibt's verschiedenste Themen, ne, die dir helfen sollen, Impulse zu bekommen, damit du wachsen kannst. Als ob Wachstum daran scheitern würde, dass wir nicht genug wissen. Wir können heutzutage im Internet alles erfahren und lernen und trotzdem klappt es manchmal nicht. Ich glaube, weil es an etwas Grundlegendem mangelt. Es mangelt an Verbindung unter den Leuten. Und an Verbindung zu unserem Schöpfer. Und gerade einige etliche Textstellen im Neuen Testament offenbaren uns das, wie die Menschen vor der Wiederkunft Jesu sein werden. Prahlerisch, sich selbst liebend. Ja, ihr kennt die Bibelverse. Lasst uns nicht solche Menschen sein. Lasst uns Menschen sein, die in den Qualitäten Jesu und seinen Werten an Demut, an Klarheit vorangehen und sagen, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht vollkommen, ich bin lernfähig und offen, weiterzugehen und Gott zu begegnen. Deshalb, wenn wir versuchen im Leben zu navigieren, was ist an Mühe notwendig, um zu Gott zu kommen, wissen wir alle nichts. Wir dürfen bei Gott sein. Gott will Verbindung zu dir. Gott will Verbindung für andere. Wenn wir dasselbe nicht haben, wie wollen wir davon Zeugnis geben? Wie schön es ist, die Liebe und die Gnade Gottes zu schmecken. Es gab eine Umfrage. Es gibt immer viele Umfragen, ne? Aber vielleicht auch eine persönliche, also Frage an dich, die jetzt keiner beantworten muss. Wie viele Freunde und Bekannte hast du außerhalb von Gemeinde? Es gibt etliche von uns, die sind sehr verbunden. Also es gibt viele Leute im Umfeld, die man kennt. Vielleicht viele Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Im Berufsfeld, vielleicht in unserer Nachbarschaft. Aber es gibt andere Gemeinden, in denen die Geschwister außerhalb der Gemeinde niemanden kennen. Die kennen niemanden. Nicht mal die Nachbarn so wirklich. Wie wollen wir Mission betreiben, wenn wir uns scheuen, mit Menschen verbunden zu sein? Und das ist die Herausforderung. Wie können wir Verbundenheit üben, wenn wir niemanden kennen und mit niemandem Zeit verbringen wollen? Ich weiß, die einen von oder anderen unter uns sind schüchterner, ne? Ja, aber jeder hat vielleicht hier und da mal die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Es wird nicht bedeuten, dass wir sofort alle Leute mögen werden, aber wie viele Freundschaften, Bekanntschaften haben wir außerhalb von Gemeinde? Wir können träumen von Missionen, so viel wir wollen. Wir können zu den Leuten gehen, ihnen erzählen, was sie glauben sollen. Aber die Leute werden nie prüfen können, ob das, was wir sagen, ehrlich gemeint ist oder nicht, wenn sie uns nicht regelmäßig sehen. Und wenn sie sehen, dass unsere Liebe zu ihnen nicht nur daran liegt, dass wir sie bekehren, sondern dass wir ein ernstes Interesse an den Kindern Gottes haben. Freundschaften sind was Schönes. Manchmal mühsam, aber wohl zu pflegen. Wenn es einen Appell für heute in der Predigt gibt, ist, macht euch mehr Freunde. Damit auch diese Freunde und Bekannte die Möglichkeit haben, einen Gott kennenzulernen, der ihnen entgegenkommt. Wie viele Hürden muss ein Mensch nehmen, bis er zu Gott kommt? Muss er zur Kirche gehen? Muss er dann in der Kirche ein gewisses Level erreicht haben, damit er Gott begegnen darf? Jesus sagt zu seinen Jüngern nicht, baut Kirchen und wartet, bis die Leute zu euch kommen. Jesus sagt, geht hin zu den Leuten. Geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Macht zu Jüngern. Das ist das Modell Jesu. Jesu Modell war, Menschen zu Jüngern zu machen. Aber wenn wir, und das ist mein abschließender Gedanke, wenn wir keine Menschen kennen, wen wollen wir dann bekehren? Es sollte Leute geben, die in unserem Freundeskreis sind. Wir sollten, unabhängig davon, ob die Leute es annehmen oder nicht, einen weiten Freundeskreis haben. Ich verstehe mich nicht falsch, bitte. Der innerste Kreis meiner besten Freunde, ja, das sollten auch ruhig auch Leute sein, die mir im Glauben nahestehen, ja. Aber es heißt ja nicht, dass andere Leute nicht auch freundschaftliche Menschen sein können. Ja? Ich hoffe, dieser Punkt kommt gut rüber. Lasst uns vor Gott legen, was wir tun sollen. Das Evangelium nahezulegen, was will Gott? Nicht nur, was tut Gott, sondern warum macht er das? Er macht es, weil er liebt. Und er liebt, weil er weiß, dass Verbindung gut tut. Und welche Verbindung ist am wichtigsten? Die Verbindung, deine Verbindung zu deinem Schöpfer. Weil dort finden wir Heilung. Dort finden wir Kraft, dort finden wir Ermutigung. Bei unserem Erlöser finden wir das, was wir brauchen, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir ihn zu Rate ziehen, bevor wir ihm irgendjemand anderes fragen. Bei ihm ist unsere erste Quelle. Er ist unser bester Freund, unsere Anleitung, unser Vorbild, unser Heiland, Jesus Christus. Amen.